Es ist immer wieder schön, hier zu sein. manchmal stellt sich da leider das Problem, da ja bei Calvary Chapel Vers für Vers durch die Bibel gelehrt wird, ist für Calvary Chapel Pastoren oftmals das Problem, wenn sie woanders eingeladen werden, dass sie keine Predigten mehr parat haben, weil die immer ja in den Kontext reingehören. Und ihr habt ja schon so viel von mir gehört. Aber ich, das war ganz interessant, wo ich echt drüber gebetet habe und habe überlegt, okay, Gott, was willst du, was hast du? Was ist dran? Ich will nicht einfach irgendwas aus einer Schublade greifen, sondern Herr, was hast du für Grünstadt? Und bin ich an ein Thema gekommen und ich habe vorhin gehört, das passt ziemlich gut zu dem, was letzte Woche der Günther gelehrt hat hier. Und was auch weiter noch in Kapitel 4 von Römer zu finden ist. Und das fand ich total schön, wie Gott das zusammenstellt. Heute wollen wir uns anschauen, das Thema ist, oder der Titel heute ist Aus Glauben leben. Und wir wollen uns da einfach Abraham zu anschauen, als Beispiel. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Buch Mose, Kapitel 12, da fängt es an. Wir werden so ein bisschen durch das Leben von Abraham durchgehen. Es ist auch so, dass wir selbst mittwochs auch jetzt gerade in Heidelberg bei diesem Abschnitt sind oder uns gerade das Leben Abrahams angucken. Das kam auch noch mit dabei. Aber wir wissen ja von Abraham, der ist ja bekannt als der Mann des Glaubens, der Vater des Glaubens, der, durch den alle Völker gesegnet werden, dieser Wahnsinnskerl. Ja, Mensch, wenn wir alle so sein könnten wie der, wow, dann so ein Glauben wie der, so groß, so mächtig. Oft denken wir das, wenn wir an Abraham, und an den Eindruck hatte ich immer, bis ich angefangen habe, jetzt für uns mittwochs sein Leben ein bisschen zu studieren. Und dann sehen wir in Kapitel 12, wir kennen, die meisten von uns, denke ich, kennen die Geschichte von Abraham, aber in Kapitel 12 schon, gerade im ersten Kapitel, wo es überhaupt um Abraham geht, sehen wir schon, dass er aus Angst vor einer Hungersnot und Gott nicht vertraut nach Ägypten abhaut. Das können wir nachlesen in Kapitel 12, Verse 10 bis 20. Und dann, wo er nach Ägypten geht, aus dem Grund, weil er Gott nicht vertraut, dass Gott sich um ihn kümmern wird, geht er nach Ägypten, und wo er dann da unten ankommt, muss er auch noch lügen. Muss den Pharao anlügen und sagen, hier, meine schöne Frau ist eigentlich nicht meine Frau, sondern meine Schwester. Und auch, weil er Gott wiederum nicht vertraut. Oft, also wenn wir uns das angucken, das passt nicht so ganz in das Bild des großen Manns, des Vaters, des Glaubens rein. Jetzt hat er schon zweimal schon im ersten Kapitel Gott nicht vertraut und hat sogar gelogen deswegen. Und ist auch von dem Ort weg, wo Gott ihn eigentlich hingestellt hat. An das verheißene Land, wo Gott ihn hingesetzt hat. Daraus ist er weggegangen, weil er Gott nicht vertraut hat. Und dann kennen wir ja später die Sache mit Hagar und Ishmael, und war auch wieder nicht. Gott hat ihm versprochen, du wirst eine Nachkommenschaft haben und du wirst Kinder haben, du wirst einen Sohn haben. Aus dir, aus deinem Leib werden alle Völker gesegnet werden. Und dann kommt diese Sache mit Hagar und Ishmael, wo er auch Gott wieder nicht vertraut irgendwo. Wo er sagt, okay, ja, vielleicht Sarah, vielleicht hast du recht, vielleicht müssen wir Gott ein bisschen helfen. Und wieder vertraut er Gott nicht. Und dann in Kapitel 20, könnt ihr später nachlesen, macht Abraham nochmal genau denselben Fehler, den er hier in Kapitel 12 macht, und lügt wieder mal einen Staatsmann an, in Bezug auf seine Frau, weil er Gott wieder nicht vertraut, dass Gott ihn beschützen wird und bewahren wird und sie beide bewahren wird. Und gibt mal wieder seine Frau her an den Staatsmann. Man denkt so, Mensch, Abraham, jetzt habe ich so ein paar Hauptsachen aus Abrahams Leben so rausgeholt, wo er so richtig versagt hat. Und wenn wir uns das angucken, dann können wir uns die Frage stellen, was, macht Abraham so speziell? Besonders aus dem Blickwinkel, dass wir Abraham den Vater des Glaubens nennen. Was macht ihn so speziell? Der versagt ganz kläglich, immer wieder, macht sogar dieselben Fehler. Warum wird er trotzdem, ja, sogar Freund? In Jesaja 41,8 nennt Gott ihn seinen Freund. Er nennt Abraham seinen Freund. Oder in 2. Chronik 20, Vers 7 und Jakobus 2,23, für die Notizen nehmen, wird Abraham als der Freund Gottes dargestellt. Und ihr wisst auch in Hebräer, da kommen wir nachher noch zu, dass er wirklich, ja, als das große Vorbild des Glaubens genannt wird. Aber wie passiert das? Wie kann das sein, dass ein Mensch, der so kläglich versagt und so viel Fehler macht und so drastische Fehler macht und Gott so wenig vertraut, trotzdem der Mann des Glaubens genannt wird? Und um das zu beantworten, habe ich mir gedacht, wir versuchen mal so eine kleine Studie über das Leben Abrahams aufzustellen. Und meine Frau studiert Sozialwissenschaften und Philosophie und Religionswissenschaften. Sie musste sich jetzt letztens ganz mit einem ganz furchtbaren Thema auseinandersetzen oder ein ziemlich. Das war eine Hochzeit, eine indische Hochzeit, eine Hindu-Hochzeit. Und sie hat da monatelang dran gebraucht und hat gestern das Referat halten müssen, war furchtbar frustriert, weil das so frustrierend war, allein nur dieses Ganze zu studieren, weil man musste die ganzen Details kriegen und man stellte dann immer mehr fest, wie sinnlos das alles war. Aber wir wollen jetzt dasselbe machen, hoffentlich nicht sinnlos, über das Leben Abrahams und einfach uns Details angucken. Und da habe ich in 3 Punkte aufgeteilt, weil jede gute Predigt ist ja in 3 Punkte aufgeteilt. Wer war Abraham? Als der erste Punkt, das wollen wir uns anschauen. Wer war Abraham? Woher kam er? Aus was für einer Familie kam er? Aus welchem Umfeld kam er? Uns die Person Abraham anschauen. Und das zweite ist, was hat er erlebt? Was hat er erlebt mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit Gott? Und dann der dritte Punkt, was hat er denn Besonderes getan, um diesen Vater des Glaubens genannt zu werden? Und zum ersten Punkt, wer war Abraham? Seine Familie, sein Hintergrund. Wir wissen aus Kapitel 11 sehen wir in Vers 27, dass Terach, so heißt der Vater von Abraham, hatte, oder Abram heißt Abraham zu dem Zeitpunkt noch, er wird später, kriegt er einen anderen Namen, aber da wollen wir heute nicht ganz drauf eingehen, das könnt ihr selbst nachlesen. Jedenfalls hat er noch 2 Brüder, den Nahor und den Haran. Und der Haran ist auch der Vater von Lot dann, und Lot ist der, der die ganze Zeit auch später mit Abraham unterwegs ist. Also er hatte 2 Brüder und lebte mit seinem Vater in Ur. Sehen wir auch in Vers 28. Lebte mit seiner im Land seiner Verwandtschaft in Ur, der Stadt der Chaldäer. Das ist im heutigen Irak. Er war verheiratet mit Sarah und Sarah konnte keine Kinder bekommen. Das ist Vers. Kommen wir später noch drauf, aber wir wissen das ja, Abraham. Vers 29 steht nur, dass Abrahams Frau Sarai war. Wir wissen später noch, dass sie, doch Sarah aus 30 ist das, ja, Vers 30. Sarai war unfruchtbar und sie hatte kein Kind. So, das war so kurz sein familiäres Umfeld. Dann, interessanterweise, jetzt müssen wir noch dabei wissen, Abraham heißt Vater. Der Name, also Abram. Abraham. Abram heißt Vater und Abraham heißt Vater vieler Völker. Und Abram heißt Vater. Und das war natürlich immer ein bisschen peinlich für Abraham, wenn er sich vorgestellt hat und hat gesagt, hallo, ich heiße Vater. Oh, toll, wie viele Kinder hast du denn? Keine. Und das war zu der Zeit so oder so auch ein Statussymbol, wie viele von euch das auch wissen, Kinder zu haben. Und jetzt hieß er Vater und hatte nicht mal Kinder und das war so, es war nicht ganz einfach für ihn, schon alleine wie er hieß, und dann eine Frau zu haben, die keine Kinder haben konnte. Dann in Josua 24 sehen wir was sehr Interessantes über Abraham. Ihr müsst nicht alles aufschlagen, könnt ihr, wenn ihr wollt. In Josua 24, Vers 2 steht es, Abrahams Vater anderen Göttern diente in Ur in Chaldäa. Wir müssen jetzt verstehen, dass an dem Zeitpunkt, wo Gott Abraham beruft, für uns ist das so einfach, okay, Gott geht zu Abraham und spricht zu ihm, Anfang von Kapitel 12, da können wir das lesen, wunderbar, und der Herr spricht zu Abraham. Das Problem ist, dass Abraham diesen Gott, den wir kennen, gar nicht kennt zu diesem Zeitpunkt. Er kennt die Götter aus der Zeit. Es gab zum Beispiel den Mondgott, den kennen wir heute unter dem Namen Allah, wo der herkommt. Der wurde auch da angebetet, zu dem Zeitpunkt auch. Das heißt, Allah hat schon eine längere Geschichte als nur ab Mohammed. Den Propheten Mohammed, der Islam, beziehungsweise der Islam kommt aus dem 7. Jahrhundert, jawohl, aber davor gab es schon den Namen Allah und wurde schon auch schon als Gott verehrt, als ein Mondgott, als ein Herrscher über andere Götter. Der hatte wohl auch Familie und so weiter. Jedenfalls, der Gott, den wir kennen, Jahwe, den kannte Abraham nicht zu diesem Zeitpunkt. Und sein Vater betete andere Götter an. Das heißt, er war ein Götzendiener. Wir wissen nicht, ob Abraham das auch tat. Man geht davon aus, man weiß es aber nicht. Der Text sagt uns das nicht. Dann ruft Gott Abraham und er sagt ihm, okay, zieh in das verheißene Land. Und er siedelt mit seiner ganzen Familie, siedelt er in Haran an. Und wartet da, bis sein Vater tot ist. Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 7, Verse 2 bis 5. Daraus können wir sehen, dass Abraham ziemlich gebunden war an seine Familie. Weil wir wissen, dass Gott Abraham berufen hat aus Ur in Chaldäa, um zu gehen in das verheißene Land. Aber er nimmt seine ganze Familie mit, geht noch einen riesen Umweg und wartet auch erst in Haran, bevor er ins das verheißene Land geht, bis sein Vater stirbt. Das heißt, wir sehen, dass in dieser Familie ja eine gewisse Gebundenheit bestand, die nicht unbedingt gut gewesen ist, dass nämlich Abraham seine Familie und seine Gebundenheit an seinen Vater über Gottes Berufung gestellt hat. Dann sehen wir, dass er eine Frau hat, die ihm nicht immer so die allerbesten Vorschläge macht, besonders nicht, was seine Karriere angeht als Vater des Glaubens. Und wir wissen auch später, dass Sarah über Gottes Verheißung lacht, was auch nicht unbedingt gerade hilfreich ist auf seinem Weg zum Vater des Glaubens. Und wenn wir uns die Sachen angucken, könnten wir zusammenfassend über seinen familiären Hintergrund sagen, er hatte eigentlich eine ziemlich starke Familie, die zusammen war und die zusammen blieb. Allerdings war die Gebundenheit so stark, dass diese Gebundenheit über Gottes Berufung stand, was wiederum nicht gut war. Dann kam er aus einem Hintergrund, wo Götzen angebetet worden sind. Sein Vater hat Götzen angebetet. Josua 24, Vers 2. Und seine Frau, auch nicht gerade die allerbeste Hilfe, wie gesagt, auf seinem Weg zum Vater des Glaubens. Also die Voraussetzungen, um der Vater des Glaubens zu werden oder ein Mann des Glaubens zu werden, sind eigentlich keine gegeben aus seiner Familie. Es ist keinerlei besonderen geistlichen Erfahrungen, die irgendwie schon vorhinein da sind. Abraham war jemand, der aus einem schlechten Hintergrund kam, in dem Sinn, dass Götzen angebetet wurden. Wir wissen nicht wie, wir wissen nur, dass damals Götzenverehrung ganz furchtbar und ganz schlimm gewesen sein muss. Teilweise, wissen wir aus dem Alten Testament. Deshalb richtet Gott viele Völker im Alten Testament, weil die teilweise auch ihre Kinder geopfert haben, diesen Göttern. Ja, ihre erstgeborenen Kinder, die sind nur verbrannt worden, diesen Göttern. Das ist ganz schlimm. Und wir können davon ausgehen, dass Terach, der Vater von Abraham, damit auch involviert war. Also Abraham hatte nicht unbedingt den allerbesten familiären Hintergrund, um die Karriere zu machen als Vater des Glaubens. Punkt 2. Was erlebte Abraham. Ich habe eben schon mal angesprochen, dass wo Gott zu Abraham spricht, dass Gott es tut auf eine komische Art und Weise. Er stellt sich nicht mal vor. Abraham hat mit Sicherheit eine Menge Götzen zu tun und hat eine Menge Götter kennengelernt durch den Götzendienst seines Vaters und durch das Volk, in dem er lebte. Und plötzlich, wir können jetzt lesen, oder wir werden jetzt lesen, Vers 1 bis 3 von Kapitel 12 in 1. Mose. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters und in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Herr, also Jahwe, so wie wir Gott kennen, wie er sich später Mose vorstellt, spricht zu Abraham. Und er verspricht Abraham etwas, was sich für Abraham ziemlich dumm anhört. Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Gott, hallo, meine Frau kann keine Kinder kriegen. Von mir aus gerne, aber da gibt es das kleine Problem. Es ist nicht möglich, was du mir da versprichst. Es ist unmöglich, wovon du redest. Gott, überleg dir das nochmal, was du da sagst. Ich weiß nicht, wie wir darauf reagiert hätten, wenn Gott zu uns gesagt hätte, was weiß ich, irgendwie, ich werde dich zum Präsidenten machen über Deutschland. Und ja, langsam, ja, ich habe gar keine Bildung dafür, ich habe nicht das. Oder ich werde mich um dich kümmern oder ich werde das und das und du wirst das und das lernen oder so. Irgendwas, was sich für uns total utopisch anhört, total unrealistisch anhört. Wie würden wir da reagieren? Abrahams Reaktion ist sehr interessant. Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und da sehen wir schon den ersten, oder da sehen wir einen Grundsatz von Abraham. Er hat geglaubt, auch wenn er nicht gesehen hat, auch wenn er nicht verstanden hat, auch wenn es absolut unmöglich aussah, er hat gesagt, okay, Gott, wenn du das sagst, ich gehe los. Allerdings wissen wir, er hat einen leichten Fehler gemacht und ist über Haran gegangen, hat einen leichten Umweg gemacht, hat erst gewartet, bis sein Vater gestorben ist, hat ein bisschen Zeit da verschwendet. Aber er ist gegangen. Und dann, was er erlebt, wo er dann im verheißenen Land wird, wo er dann gegangen ist und auf Gottes Verheißung gehört hat und hat gesagt, okay Gott, ich glaube dir, du hast mich gerufen, ich gehe in dieses verheißene Land. Ich weiß zwar nicht, wie du das machen willst mit dem Kinderkriegen und dem Nachkommen machen und sowas, aber ich glaube dir und jetzt ist er im verheißenen Land. Und im verheißenen Land, Verse 10 bis 20, habe ich eben schon mal angesprochen, kommt diese Hungersnot. Bums. Da, wo Gott ihn hinbestellt hat, da, wo Gott gesagt hat, glaube mir, vertraue mir, geh dahin, ich werde mich um dich kümmern, ich berufe dich. Und Gott und Abraham geht hin und sagt, okay, ich kenne dich nicht, aber ich laufe dir trotzdem hinterher und ich glaube dir trotzdem, was schon ein Wahnsinns-Glaubensschritt ist. Kommt er dann in dieses verheißene Land und boah, eine Hungersnot. Richtig ziemlich hart, eigentlich ziemlich unfair. Also ich würde sagen, Gott, Jetzt gibt das, guck mal, der arme Abraham, jetzt ist er gegangen und hat dir geglaubt und ist los, obwohl er dich nicht kennt. Und jetzt schickst du ihm eine Hungersnot. Das ist nicht so ganz fair. Jetzt sei doch mal ein bisschen netter zu dem armen Kerl. Der soll doch der Mann des Glaubens werden. Und Abraham vertraut Gott nicht, haben wir eben schon mal gesagt, geht nach Ägypten. Aber wir sehen was ganz, ganz Wichtiges von Anfang von Kapitel 13. Und lass uns einfach mal lesen, die ersten drei Verse von Kapitel 13. Und Abraham zog aus Ägypten herauf. Und das ist ganz wichtig. Er hat zwar an einem Punkt Gott nicht vertraut, er hat zwar an diesem Punkt Gott nicht geglaubt und ist gegangen und weggelaufen von dem Ort, wo Gott ihn hinbestellt hat. Aber wo er verstanden hat, okay, hier bin ich doch nicht ganz richtig, hat er sich umgedreht und ist wieder zurückgegangen. Er ist aus Ägypten raus. Wir müssen immer verstehen, dass Ägypten in der Bibel immer ein Bild ist für die Welt. Und wenn wir das auf uns anwenden, und das wollen wir auch am Ende noch im Detail, aber auch jetzt schon, uns das Leben Abrahams angucken. Und wenn wir das auf uns anwenden wollen, wir müssen direkt lernen, wenn es hart wird, nicht in die Welt zu laufen und nicht die Lösung in der Welt zu suchen. Das ist immer falsch. Es ist immer falsch. Auch wenn die Hungersnot da ist, wo ich eigentlich weiß, Gott hat mich hingestellt, darf ich nie in die Welt laufen. Aber dann, wenn ich dahin gelaufen bin, wenn ich den Fehler gemacht habe, kein Problem, wenn ich mich wieder umdrehe und zurückgehe. Und das macht Abraham. Und das ist noch eine Qualität, die Abraham hatte. Wenn er einen Fehler gemacht hat, ist er danach wieder zurückgekommen. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, zu der Stätte, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Lass uns noch Vers 4. Und zu der Stätte des Altars, den er vorher gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Abraham geht wieder zurück, nachdem er aus Ägypten kommt, wieder an den Ort, von dem er losgegangen ist. Das sagt uns zwei Dinge. Das sagt uns erstens, dass er verstanden hat, ich habe einen Fehler gemacht, und geht wieder zurück an den Ort, von dem er losgegangen ist. Zweitens sagt uns das aber auch, dass die Zeit, die in Ägypten war, verschwendet war. Das war verlorene Zeit, das war verschwendete Zeit. Die war, deutsch gesagt, für einen knallroten Sack. Die war wertlos, weil er kommt wieder an denselben Ort zurück, wo er losgegangen ist. Aber was macht er da? Und das ist ganz wichtig. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Wir sehen in Abrahams Leben immer wieder, wo Abraham im Willen Gottes ist, wo Abraham da ist, wo Gott ihn haben will, betet er Gott an. Da ist Anbetung in seinem Leben zu finden. Da finden wir immer Altäre. Überall, wo Abraham geht, wo Gott ihn haben will, finden wir Altäre. Und da, wo Abraham nicht unterwegs ist, wo Gott ihn will, wenn er in Ägypten ist, da finden wir keinen Altar. Da ist keine Anbetung möglich. Nur wenn er im Willen Gottes steht, wenn er da ist, wo Gott ihn haben will, wo er weiß, dass Gott ihn da haben will, da kann er anbeten. Und genauso auch bei uns. Wir können nur anbeten, wenn wir da sind, wo Gott uns haben will. Sobald wir außerhalb vom Willen Gottes sind, ist es unheimlich schwer anzubeten. Eigentlich unmöglich, wenn unser Herz nicht da ist. Aber zu dem, was Abraham noch erlebt. Abraham wird gesegnet von Gott. Gott verspricht ihm, dass seine Nachkommen ein Segen sein werden für die ganze Welt, für die ganze Erde. Das ist auch was Besonderes, was wir bis dahin noch nicht sehen in der Bibel, dass jemand sowas erlebt mit dem Gott der Bibel. Dass Gott sowas jemandem verspricht. Das ist auch sehr einzigartig, dass jemand so einen Segen bekommt von jemandem bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wir sehen, dass Gott Abraham segnet, als Abraham ihn anbetet. Wir sehen immer den Zusammenhang. Da, Kapitel 12, Anfang, wo Abraham geht in das verheißene Land, Vers 8 von Kapitel 12. Da können wir Vers 7 schon anfangen. Und er baute dort dem Herrn einen Altar, und der ihm erschienen war. Entschuldigung. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Es ist immer ein Zusammenhang. Da, wo Anbetung ist, da begegnet Gott Abraham. Da, wo Abraham in Gottes Willen ist, da begegnet Gott ihm. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir lernen, okay, Anbetung ist wichtig, es muss ein wichtiger Teil sein in meinem Leben, dass ich im Weg Gottes bin, da, wo Gott mich haben will. Nur da kann ich gesegnet werden, nur da kann ich Gottes Stimme hören. Wenn ich weit weg bin von Gott, weil ich mich entfernt habe, dann kann ich Gottes Stimme nicht hören. Wir sehen Gott niemals zu Abraham reden, wo er nicht in seinem Willen ist. Wir sehen Gott zu den anderen reden, zu Pharao, wo er Pharao dann sagt, pass auf, du hast hier eine verheiratete Frau, Sarah ist verheiratet, der Abraham hat dich angelogen. Aber wir sehen nicht, dass Gott zu Abraham redet, wo er sich außerhalb des Willen Gottes befindet. Weiter. Ich bin jetzt ein bisschen theoretisch und bringe ganz viele Punkte zusammen, aber am Ende binden wir das Ganze zusammen und können sehen, wie wir das auch für uns anwenden können. Wir sehen eine Sache, die viele Leute in Abrahams Leben, die Abraham erlebt, die ja viele auch wahrscheinlich in diesem Raum hier manchmal oder wo sie das zuerst gehört haben oder vielleicht immer noch in Frage stellen. Und das ist in Kapitel 22. Da erlebt Abraham was ganz, ganz Komisches, wo Gott zu ihm spricht. Wir können einfach mal Vers 1 und 2 lesen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.
Wow,
was geht's hier? Komischer Befehl, ein grausamer Gott. Gott kommt hier zu Abraham und sagt: Pass auf, den Sohn, den du endlich hast, den ich dir so lange, lange versprochen habe, den will ich, dass du ihn nimmst und tötest. Boah, was für ein grausamer Gott. Ohne Rücksicht auf Abrahams Gefühle. Abraham hat so lange darauf gewartet und Abraham hatte den Sohn so lieb. Das war das alles, was er hatte, das Einzige. Endlich hatte er diesen Sohn, wo er so lange drauf gewartet hat. Und jetzt kommt Gott an und sagt: Opfere den mir, bring ihn um. Du musst ihn töten. Warum sowas? Warum diese Geschichte? Wir wissen ja, wie das ausgeht. Wir könnten das jetzt... ich sehe die Uhr nicht ganz. Ihr wisst, ich fasse die Geschichte einfach mal zusammen. Ihr könnt das lesen in den nächsten Versen von 3 bis Vers 19. Eigentlich können wir Vers 3, der Anfang, der ist wichtig. Da heißt es: Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Boom. Obwohl dieser Befehl so verrückt aussah, obwohl das so komisch war und so merkwürdig war und obwohl das so ohne Rücksicht auf Abrahams Gefühle war, geht Abraham frühmorgens, am nächsten Morgen frühmorgens, und geht ab und geht nach Moria in dieses Land. Nimmt noch 2 Knechte mit, einen Esel, nimmt Holz, hat alles dabei, was er braucht, um dieses Opfer zu bringen. Geht hin. 3 Tage ist diese Reise lang. Für 3 Tage ist Abraham bewusst: Okay, ich gehe jetzt hin, um meinen Sohn zu opfern. Weil Gott mir das gesagt hat. Für 3 Tage hat Abraham eigentlich noch die Chance zu sagen: Oh, weißt du was? Oh, weißt du, das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Vielleicht war es ja gar nicht Gott, was ich gehört habe. Vielleicht war es ja jemand ganz anders. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. So was Verrücktes würde Gott doch nie sagen. Aber er geht bis Moria und dann wissen wir, dass er diesen Altar baut, das Feuerholz drauflegt und sein Sohn fragt ihn: Mensch, wo ist denn das Opferlamm? Und er sagt nur zu seinem Sohn: Gott wird sich darum kümmern. Und dann bindet er seinen Sohn, legt ihn auf den Altar drauf, nimmt gerade das Messer und will zustechen. In dem Moment kommt er. Der Engel des Herrn, ganz wichtig, wenn in der Bibel steht, der Engel des Herrn, wisst ihr mit Sicherheit, da Günther mit Sicherheit schon mal von gesprochen, wenn jedes Mal, wenn in der Bibel steht, der Engel des Herrn, dann geht es um Jesus und nicht um einen Engel des Herrn, weil der Engel des Herrn spricht immer in der Ich-Form von Gott und ein Engel des Herrn spricht immer, der Herr sagt zu dir, oder ein Engel des Herrn sagt auch immer: Bete mich nicht an. Aber der Engel des Herrn, der wird immer angebetet und der darf angebetet werden. Jedenfalls kommt der Engel des Herrn zu Abraham und sagt: Halt, es ist alles in Ordnung. Ich habe gesehen, ich habe deinen Glauben gesehen, deinen Willen mir zu gehorchen habe ich gesehen. Danke dafür. Und ich habe für einen Ersatz gesorgt. Und dann ist in dem Busch ein Bock, der sich mit seinen Hörnern drin verfangen hat. Und den nimmt dann Abraham und schlachtet ihn anstelle von seinem Sohn Isaak. Jetzt könnt ihr sagen, aber das ist so eine grausame Geschichte. Warum muss Abraham sowas erleben? Warum erlebt Abraham sowas? Wie ist Abraham überhaupt damit umgegangen? Hier steht so wenig von Abrahams Gefühlen drin. Das ist so eine grausame Geschichte. Warum muss Abraham sowas erleben? Warum erlebt Abraham sowas? Wie ist Abraham überhaupt damit umgegangen? Hier steht so wenig von Abrahams Gefühlen drin. Hier steht so wenig drin, ob Abraham damit ein Problem hatte oder nicht, oder ob er gerne gegangen ist oder nicht. Wir sehen hier nichts davon. Hebräer, das könnt ihr aufschlagen. Hebräer Kapitel 11 gibt uns da eine Antwort zu, wie sich Abraham gefühlt hat und was er gedacht hat. Und das ist sehr interessant. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 17 bis 19. Und da geht es genau um diesen Text, den wir uns gerade angeguckt haben in 1. Mose 22. Da heißt es, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden ist, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, Gott hatte Abraham schon gesagt, Isaak wird dein Sohn werden und aus Isaak wird eine Nachkommenschaft kommen. Und dann kommt trotzdem Gott her und sagt, pass auf, ich will, dass du den opferst. Eigentlich widerspricht sich ja Gott. Was ist los? Aber Abraham ist trotzdem gegangen und hat ihn dargebracht. Weiter. Über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham hat gesagt, okay, ich glaube, Gott kann alles. Das war der Grundsatz von Abraham. Er hat gesagt, Gott kann alles. Ich glaube, dass Gott groß ist, dass er mächtig ist und dass er sogar die Toten auferwecken kann. Das heißt, wenn Gott mir das sagt, dass ich meinen Sohn opfern soll, dann kann ich das machen, kein Problem, weil Gott ist sogar in der Lage, meinen Sohn aufzuerwecken. Wieder von den Toten. Sogar das kann er machen. Jetzt können wir sagen, aber Gott, warum so eine grausame Sache? Warum prüfst du, und jetzt haben wir zweimal schon gelesen, dass Abraham da geprüft worden ist mit dieser Sache. Warum prüfst du Abraham auf so eine grausame Art und Weise, so eine harte Art und Weise, so eine, die man so missverstehen kann? Ja, weil, stellt euch mal vor, Eltern sind hier ein paar. Wenn Gott zu euch sagen würde, okay, nimm das Messer aus der Küche, aus der Schublade, geh nach Jerusalem und da wirst du dann einen Ort finden auf dem Ölberg, wo du deinen Sohn oder deine Tochter umbringen sollst. Du würdest ja sagen, warte mal, Satan, weiche von mir. Das kann ja nicht sein, das ist ja nicht Gott. Das kann ja gar nicht sein, Gott würde ja nur sowas niemals von mir verlangen. Wir können auch weitergehen, was Gott sagen könnte, können wir auch woanders oder anders interpretieren. Wir könnten sagen, okay, stellt euch vor, Gott kommt zu euch und sagt, pass auf, ich will, dass du deinen Job aufgibst, weil ich will dich woanders hinsetzen, ich will dich irgendwo woanders hinberufen. Nee, Gott, pass auf jetzt, langsam hier, das kann nicht von dir sein, weiche von mir, Satan. Oder ich will, dass du in deinem Beruf bleibst, obwohl der so furchtbar ist und so schlimm ist. Ich will, dass du da drin einfach treu bleibst. Nee, Gott, das kann nicht von Gott kommen. Unmöglich. Das kann nicht sein. Oder egal, was, wir könnten uns jetzt einfach nur die Frage stellen, was ist unser Isaak? Was ist unser Isaak? Was ist das, was wir lieb haben? Was ist, wenn Gott sagt, okay, ich will, dass du das opferst? Wenn wir jetzt zusammenfassend über Abrahams Erlebnisse, bevor wir an den letzten Punkt kommen, warum wird Abraham der Vater des Glaubens genannt? Und wie können wir so im Glauben leben? Bevor wir an den letzten, an den Hauptpunkt kommen von heute. Zusammenfassend über Abrahams Erlebnisse. Eigentlich fingen alle Erlebnisse damit an, dass Gott sehr ungenau und sehr unbestimmt ihn berufen hat. Ja? Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlass alles, was du hast, geh. Ich werde dir ganz, ganz viele Kinder geben. Erstens bin ich hier gerne, Gott. Zweitens habe ich meine Familie hier, die ist mir sehr wichtig. Drittens, meine Frau kann keine Kinder kriegen. Das war alles unbestimmt. Absolut unbestimmt. Dann diese Sache hier. In Kapitel 22. Geh in das Land Moria auf einen Berg, den ich dir dann noch zeigen werde. Und opfere deinen Sohn. Wie? Hä? Okay, ich gehe mal. Das war ein bisschen detailliert, aber es war irgendwie ein bisschen schockierend und auch ein bisschen missverständlich oder ein bisschen, hä, Gott, was hast du hier vor? Teilweise war die Berufung oder wo Gott zu Abraham gesprochen hat, ja, fragwürdig, merkwürdig, sehr komisch, dubios. Also wir können zusammenfassen, Abraham hatte eigentlich die Erlebnisse, auch die er mit Gott hatte, es war nicht immer einfach. Und sein Leben war insgesamt nicht einfach. Er musste immer hingehen und immer, ohne dass er irgendwas gesehen hat, wo er hingeht. Ohne dass er wusste, wo es hingeht. Ohne dass er verstanden hat, warum soll ich meinen Sohn opfern? Manche würden sagen, ja, guck mal, wenn ich Abraham wäre und Gott würde so oft zu mir reden wie mit Abraham und Gott würde so zu mir reden, dann wäre ich auch ein Mann des Glaubens und eine Frau des Glaubens. Gar kein Thema. Falls du jetzt so denken solltest in Bezug auf Mann des Glaubens. In 140 Jahren, so alt ist Abraham geworden, hat Gott 7-mal zu ihm gesprochen. Das ist nicht gerade sehr oft. Das war alles. Trotzdem wurde Abraham ein Mann des Glaubens genannt. Also kann auch nicht sein, dass es um die Menge geht, wie oft Gott zu Abraham gesprochen hat, dass er ein Vater des Glaubens wurde. Und was machte Abraham zu einem Freund Gottes und einem Vater des Glaubens? Was war der Punkt? Und wir haben schon viel drüber gesprochen. Lass uns zurückgehen zum 1. Mose. Kapitel 15, und da haben wir die Antwort eigentlich auf alles und eigentlich auch auf den Grundsatz von Abrahams Leben. Kapitel 15, Vers 6. Ich bin im 2. Mose, da kann es nicht sein. Kapitel 15, Vers 6. Gerade kurz vorher hat Gott ihm diese Verheißung wiedergegeben und hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich wie der Sand am Meer sein. So zahlreich, dass keiner die zählen kann. Und dann heißt Vers 6, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Glaube. Darum geht's. Das ist das Thema heute. Leben aus Glauben. Abraham wurde der Mann des Glaubens genannt, der Vater des Glaubens. Gott sagt hier, weil Abraham geglaubt hat, weil Abraham den Herrn glaubte. Deshalb wurde es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Deshalb finden wir ihn später in Kapitel 11 von Hebräer wieder, in dem Kapitel des Glaubens, der Glaubensväter. Deshalb wird er als der große Mann des Glaubens bezeichnet, weil er dem Herrn glaubte. Das ist die Antwort hier. Gut, was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Der Abraham hatte vielleicht ganz viel Glaube, wie manche Leute sagen. Ja, es ist die Menge des Glaubens, die wichtig ist. Wenn du richtig viel Glauben hast, dann wird bei dir im Leben was passieren. Dann wirst du die Stimme Gottes hören. Aber das hängt halt an der Menge deines Glaubens ab, wie gut es dir geht. Je mehr Glauben du hast, desto besser geht's dir. Weil Gott hat dir versprochen, dass es dir gut gehen soll. Und wenn du nur genügend Glauben daran hättest, und je mehr Glauben du hast, desto besser geht's dir. Das sind einige, die das erzählen, die das sagen. Interessanterweise ist, dass wir niemals in der Bibel irgendwas sehen, wo es darum geht, um die Menge des Glaubens. Niemals. Es geht immer nur um den Glauben. Das heißt, für uns, Glaube ist keine Sache der Menge, sondern eine... Ich habe überlegt an einem Beispiel, mir ist kein richtiges Beispiel eingefallen. Das wäre, also das beste Beispiel ist wahrscheinlich, Glauben ist nicht wie der Begriff schnell zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, heute Morgen habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt schnell nach Grünstadt kommen, dann ist ein Begriff schnell für mich, dass ich auch fahren muss. Weil wenn meine Frau sagt, wir fahren schnell, dann ist das ein anderes schnell. Ja? Das sind zwei Unterschiede. Es ist beides dasselbe Wort, aber es ist definitiv ein Unterschied, nämlich am Tacho. Da zeigt es dann den Unterschied an. Darum geht es nicht bei Glauben. Ja? Aber wo es bei Glauben drum geht, ist zum Beispiel, wenn es heißt, oder wenn ich sagen würde, pass auf, wir müssen 120 fahren oder 150 oder 160, das müssen wir fahren. Dann ist das ein fester Begriff, dann ist es eine feste Einheit. Und genau so müssen wir Glauben sehen. Jedenfalls müssen wir so Glauben verstehen aus der Bibel. Weil Glauben wird niemals in Mengen angegeben in der Bibel. Immer nur in, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Sarah glaubte Gott, deshalb bekam sie Kinder, Vers 11 von Kapitel 11. Es geht immer nur um, er glaubte Gott. Also, jetzt könnten wir sagen, okay, es hört sich so einfach an. Es geht nur um Glauben. Aber was ist Glauben? Was heißt Glauben? So, wir werden jetzt noch einmal zurück. Ich hoffe, ihr habt alle den Finger bei Kapitel 11 drin gelassen in Hebräer. Wenn nicht, dann ist das nicht so schlimm, dann lernt er ein bisschen die Bibel kennen. So, das ist nach Obadja, Hebräer. Das sind die Bücher, die keiner kennt. Hebräer 11, der erste Vers, da wird uns eigentlich Glauben definiert. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich lese nochmal vor. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe leider vergessen, mir eine Hoffnung für alle mitzunehmen, weil die beschreibt das noch ein bisschen bildhafter. Ihr könnt zu Hause das mal in der Hoffnung für alle nachgucken. Die Hoffnung für alle, die beschreibt das, dass es ein Vertrauen in etwas, was nicht da ist, aber ich glaube, weil Gott das gesagt hat. Ich glaube, ich vertraue der Verheißung Gottes. Das ist Glauben. Ich vertraue der Verheißung Gottes. Weil Gott das gesagt hat, deshalb glaube ich das. Also bei Glauben geht es um die Aktion, etwas, was entweder nicht erkennbar oder was noch nicht da ist oder was unmöglich ist, zu nehmen, als Fakt, als ob es schon da wäre. Das ist Glauben. Nochmal, ich sage das nochmal. Bei Glauben geht es um die Aktion, etwas, was entweder nicht erkennbar ist oder was noch nicht da ist oder was unmöglich ist, zu nehmen, als ob das ein Fakt wäre, weil es versprochen worden ist. Das heißt, es braucht bei euch nicht viel Glauben. Jetzt haben wir leider wieder diesen Begriff, aber wenn ich euch sagen würde, morgen wird die Sonne aufgehen, würde ich sagen, natürlich glaube ich, weil die gestern aufgegangen ist, heute aufgegangen ist und morgen auch wieder aufgehen wird. Klar. Wenn allerdings ist es bei Glauben sehr wichtig, dass es sich um die Aktion handelt. Ja, wir haben bei Abraham gesehen, deshalb haben wir uns so detailliert Abraham angeschaut. Er wird der Vater des Glaubens genannt und der Mann des Glaubens nicht, weil er sagte, ich glaube, dass Gott da ist. Ich glaube, dass Gott sein Wort hält. Ich glaube, er das, was er verspricht, das hält er. Da gibt's nichts dran zu rütteln, keine Frage. Ich glaube das. Wenn er das die ganze Zeit gesagt hätte, würde er niemals der Mann des Glaubens genannt werden. Außer er wäre losgegangen. Und weil er losgegangen ist, deshalb wurde er der Mann des Glaubens genannt. Nur weil er aus Ur in Chaldäa weggezogen ist, zwar vielleicht mit einem leichten Umweg über Haran und dann erst ins verheißene Land runter, aber weil er gegangen ist, das hat gezeigt, dass er glaubt. Wir müssen einen Unterschied machen. Im Englischen ist es viel, viel einfacher zu erklären. Im Englischen gibt es Faith and Belief. Im Deutschen gibt es Glauben und Glauben. Aber wir könnten das setzen als Nomen und als Verb. Wenn jetzt von euch ein paar Mathematiker gibt, dann könnte man eine Gleichung aufstellen. Man könnte zum Beispiel sagen, der Glaube als Nomen, ja, als Hauptwort, Glaube großgeschrieben, ohne eine Aktion gleich nichts wert. Gleich Unsinn, gleich nichts wert. Wir könnten aber Glauben als Verb, das heißt Glauben gebunden mit einer Aktion, gleich, wenn wir uns angucken, was Abraham versprochen worden ist, Gerechtigkeit vor Gott. Abraham ist aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit vor Gott gesprochen worden oder zugesprochen worden. Nochmal erklären. Wenn ich das Hauptwort habe, Glauben. Das heißt, es gibt ganz viele Leute heutzutage und auch hier bei uns, die sagen, ich glaube, dass Gott da ist, ich glaube, dass Jesus gelebt hat, ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist, für alle Menschen, das glaube ich. Keine Frage daran. Wunderbar. Ich glaube auch, dass mein Auto fährt, ich glaube auch, dass wenn ich mir eine Kinokarte kaufe und die jetzt habe, dass ich heute Abend ins Kino gehen kann. Das hat aber erst Hand und Fuß, wenn ich mit dieser Kinokarte wirklich abends ins Kino gehe. Sonst kann ich das so viel glauben, wie ich will, dass mir diese Kinokarte was für den Abend bringt und jedem erzählen und allen erzählen, aber wenn ich das nicht in die Tat umsetze, dann ist der Glaube mal wieder für den knallroten Sack. Nichts wert. Unsinn. Dann ist kein wirklicher Glaube da. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir müssen lernen, aus Glauben zu leben, was wir alle schon ganz, ganz oft gehört haben und was wir auch ganz, ganz oft versuchen und immer wieder versuchen, aus Glauben zu leben. Und wir wissen, dass das ist das, was wir brauchen, aus Glauben zu leben. Und dass das ist das, was wir müssen als Christen, aus Glauben leben. Was heißt das? Was heißt das in unserem persönlichen Leben? Wer von euch hat angenommen, dass Jesus für ihn gestorben ist und er in den Himmel kommt? Wer weiß das? Hand auch. Super. Dann kann ich davon ausgehen, dass ihr auch glaubt, dass Jesus für euch gestorben ist und dass ihr, weil ihr gerade die Hand gehoben habt, habt gesagt, ja, ich weiß, ich komme in den Himmel, weil ich das angenommen habe. Ich glaube Gottes Versprechen, dass er, was er in seinem Wort gesagt hat, ich glaube dem und ich habe das angenommen für mich. Ihr habt also ein Werk vollbracht. Ihr seid also aus einem Werk errettet worden. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Weil wir sind ja alle aus Gnade errettet worden. Ihr seid nicht aus einem Werk errettet worden, aber aufgrund eures Glaubens an das fertige Werk, was Jesus am Kreuz getan hat. Deshalb seid ihr errettet. Richtig? Weil ihr aktiv glaubt an das Jesus bezahlt hat für eure Schuld, für eure Sünde. Deshalb. Nur deshalb, einzig und allein nur deshalb, weil er komplett bezahlt hat am Kreuz. Deshalb wisst ihr, ich gehe in den Himmel. Und weil ihr gesagt habt, ich habe das angenommen für mich, deshalb weiß ich, okay, Gott hat mir versprochen, ich gehe in den Himmel. Das ist ein aktiver Glaube. Also, was ewiges Leben angeht, was Vergebung der Sünden angeht, haben wir noch nicht so das Problem, im Glauben zu leben. Wie sieht's denn aus mit dem Versprechen, was Gott uns gibt in Matthäus 6,33? Eigentlich könnte das zu Hause nachleben, Matthäus 6, 25 bis 34, dass Gott sagt, er wird sich um alle unsere Bedürfnisse kümmern, um alle unsere Grundbedürfnisse kümmern, solange wir zuerst nach seinem Reich trachten. Matthäus 6, 33 ist der Vers. Da fängt es bei uns einigen schon an, ach, so viel Glauben habe ich nicht. Halt, langsam. Wir haben festgestellt, es geht nicht um die Menge von Glauben, sondern Glaube ist eine feste Einheit. Also was heißt das? Wenn Gott mir verspricht, in Matthäus 6, wir können das ruhig aufschlagen, aber jetzt kommen wir nicht mehr zurück zum Hebräer. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst aber nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles ist, worum es vorher geht. Vorher geht, Vers 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Ich finde diesen Sarkasmus, den Jesus hier an den Tag legt, so lustig. Wenn ihr euch sorgt, meint ihr etwa, ihr könnt länger leben? Und warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, oh, was wollen wir essen? Oder was wollen wir trinken? Oder was wollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wieder so ein Sarkasmus. Leben wir da drin? Das ist ein Versprechen, was Jesus gesagt hat. Leben wir in diesem Versprechen? Haben wir nicht nur Glauben und sagen, Gott wird sich um uns kümmern? Oh Mann, aber wie zähle ich morgen die Rechnung? Oh Mann, ey, oh Mann, wie, und jetzt kriege ich heute noch, oh nein, wie soll ich das bezahlen? Und mein Auto ist kaputt und, oh nein, und meine Ausbildung und oh, was mache ich später mal und wo komme ich hin? Und vielleicht bist du Single und sagst, oh Mann, wer wird meine Frau oder mein Mann werden? Und oh, und glaubst du das, was Jesus hier sagt? Also lebe ich auch so. Das ist das Wichtige. Das ist das, was ich heute versuche rüberzubringen. Wenn wir sagen, wir leben aus Glauben, was eure Erlösung angeht, und was ganz oft bei so vielen Christen, bei mir auch so oft, meine Erlösung, klar, kein Thema, da lebe ich aus Glauben. Ich weiß, ich bin errettet, keine Frage. Aber wie geht's dann weiter? Wie geht's allein nur mit dem Faktum, dass Gott sagt, ich bin dein Vater? Ich bin dein Vater, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Wie sieht's aus, wenn es richtig hart wird? Wir haben uns vorher angeguckt. Abraham kommt ins verheißene Land. Kommt erst eine Hungersnot. Er versagt ganz kläglich. Dann später kommt Gott her und wird geprüft von Gott, heißt es da. Und Gott sagt, ich will, dass du das, was dir was wert ist, das, was ich dir versprochen habe, ich will, dass du das opferst. Wie sieht es damit aus bei uns? Wisst ihr, das Schöne ist, wenn man so eine Predigt hält, dann haben die Leute oft so das Gefühl, ja, der Pastor, der hat das alles schon durch. Das ist auch richtig, weil ich habe die vorbereitet. Und dann spricht Gott zu einem und sagt, hallo, ist das auch bei dir der Fall? Und ich habe so viel festgestellt, oh Mann, oh, so oft lebe ich nicht aus Glauben. Als Verb, als Aktives. Dass mein Glaube eine aktive Tat ist. So oft tue ich das nicht. Und wie ist das mit solchen Sachen, die uns sogar Gott versprochen hat? Wie ist das mit den Sachen, dass wir sagen, okay Gott, es ist dir, es ist einfach dir, es gehört dir. Es gehört ganz und allein dir. Du mach du, was du willst damit. Ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht, was jetzt hier passiert. Ich verstehe nicht, ob du das von mir willst oder sonst was, aber es sieht jetzt so aus, als ob das jetzt hier so weitergeht. Ich verstehe es nicht. Aber weißt du was? Ich will glauben, dass du dich um mich kümmerst. Und das ist der Glaube, den Abraham hatte. Er hat versagt. Wir haben uns angeguckt. Der kam aus keinem guten Hintergrund. Wenn von euch jemand sagt, oder manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, wenn ich, aber guck mal, woher ich komme, in meiner Vergangenheit. Abraham hatte Götzenanbeter als Eltern. Hatte keinen guten Hintergrund. Keinen guten familiären Hintergrund. Hat eigentlich ein ziemlich hartes Leben gehabt insgesamt so. Hat eine Frau, die ihn nicht unbedingt unterstützt hat dabei. Aber was war kennzeichnend für ihn? Er hat Gott geglaubt und hat gesagt, Gott, ich glaube, du kannst. Und das macht den Unterschied. Es geht nicht nur um unsere Mengen des Glaubens, sondern es geht um unser Verständnis, wem wir glauben. Glauben wir an die Größe Gottes? Wenn ich jetzt fragen würde, wer glaubt, dass Gott absolut souverän ist, würden wahrscheinlich alle die Hände heben. Wenn ich mit euch nach Hause gehen würde und es richtig hart wird in der Situation und ich dann fragen würde und sagen würde, okay, glaubst du, dass Gott souverän ist? Vielleicht, weiß nicht. Wenn wir aus Glauben leben wollen, und wir können heute, wir haben den Heiligen Geist, der ständig, wenn wir ihm Raum geben, wird er ständig zu uns reden. Wenn wir sein Wort lesen, redet der Heilige Geist zu uns. 7-mal zu Abraham. Uns geht's viel besser. Jetzt gerade, wenn wir hören und wenn jetzt gerade in unserem Herz, Mensch, wow, ich habe was verstanden, hat Gott zu dir geredet. Da hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Und du sagst, wow, jetzt gerade, ja, ich habe was verstanden, ja. Das ist, Gott hat zu dir geredet. Das passiert hoffentlich jeden Sonntag. Und wenn nicht, vielleicht jeden zweiten. Ja, mit Abraham, das war es nur 7-mal. Aber warum hat Abraham trotzdem so unmögliche Dinge tun können und wir denken, oh Mann, wenn Gott das von mir verlangt, das könnte ich nie. Warum? Weil Abraham immer Gott gesehen hat als das, was er war. Absolut allmächtig. Absolut allwissend und hat ihn immer wieder als solches angebetet. Deshalb ist Anbetung so wichtig. Deshalb legen wir bei Calvary Chapel so eine Betonung auf Anbetung. Weil in der Anbetung die Lieder, die wir singen, es geht um die Größe Gottes. Es geht darum, dass ich meinen Blick von mir selbst und meinen Problemen weg auf Jesus richte. Und ich sage, Herr, du bist groß, du bist allmächtig, du bist der, der kann, auch wenn alles anders aussieht. Und das muss in meinem Leben kennzeichnet sein. Deshalb wird immer wieder gesagt, wir müssen ein Leben von Anbetung haben. Dass ich immer wieder auf die Größe Gottes achte. Und je mehr ich mir bewusst mache, wie groß und wie allmächtig Gott ist, so wie Abraham, immer wieder Gott anzubeten, immer wieder einen Altar bauen. Und wenn ich das tue, dann werde ich verstehen, dass es hier nicht um die Größe meines Glaubens geht, sondern um die Größe Gottes geht. Und ich sage, okay, klar, Gott, du hast es gesagt. Corrie ten Boom, ich weiß nicht, wer die kennt. Und Corrie ten Boom hat immer gesagt, wo sie damals noch lebte, hat sie gesagt, sie hat Gott die Bibel vorgelesen, wenn sie gebetet hat. Sie hat gesagt, Gott, hier steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du siehst, ich habe ziemlich viel nach dir getrachtet. Und trachte auch jetzt nach dir. Und nach deiner Gerechtigkeit, das tue ich. Und du wirst mir alles zufügen. Mein Kühlschrank ist leer, kümmere dich drum. So hat, die hat das Wort Gottes genommen und hat gesagt, Gott, das ist dein Wort. Und hat gesagt, Gott, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass das, was hier steht, stimmt. Auch wenn es hart wird. Auch wenn es darum geht, dass ich vielleicht was aufgeben muss. Auch wenn es darum geht, dass ich vielleicht was verliere. Oder so wie es aussieht, dass ich was verliere. 3 Tage ist Abraham gegangen und ihm war die 3 Tage lang sah es so aus, als ob sein Sohn weg wäre, tot wäre. Für 3 Tage lang. Aber warum ist er trotzdem gegangen? Nicht, weil er gesagt hat, okay, pff, jetzt werde ich diesen Teenager endlich los. Nein. Sein Sohn war ihm wertvoll. Sein Sohn war ihm sehr wichtig. Er ist gegangen, weil er gesagt hat, Gott, und du kannst, und du bist allmächtig, und du weißt. Und ich glaube, dass, was du gesagt hast, du hast gesagt, dass aus Isaak Nachkommenschaft hervorgehen wird. Keine Ahnung, wie das jetzt passieren soll, wo ich ihn umbringen soll. Ich habe das Messer hier dabei. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber du hast es versprochen. Und daran will ich gehen. Und das ist, wo ich einfach uns ermutigen will. Dass wir, wenn wir sein Wort lesen, und dass wir, wenn wir zu Hause sind, sagen, okay, Herr, ich bin dein Kind. Jetzt will ich mich auch so verhalten. Das Problem ist eigentlich nicht mein Problem, sondern dein Problem, weil du wusstest ja, dass das kommt. Und du hast mich hier hingestellt, weil ich ja glaube, dass du 100% souverän bist. Also hast du mich hier hingestellt, sonst wäre ich nicht hier. Wenn du nämlich nicht souverän wärst, dann würde das nicht passen. Aber weil du souverän bist, deshalb bin ich hier und deshalb kommt das Problem und du wusstest davon. Also kümmere dich drum. Und dann kann man sich hinlegen und schlafen. Wisst ihr, ich habe ganz zum Abschluss, ich habe Pastoren erlebt, die haben Gemeinden von mehreren tausend Leuten. Aber da habe ich so einen Spaß mit haben können und wir haben so lachen können und so viel. Und dann denke ich mir manchmal, kann der überhaupt noch ruhig schlafen? Die haben 6000 Leute an einem Sonntag in einem Gottesdienst. Der ist jetzt gerade hier in Deutschland und in Amerika wird gerade sein Gemeindehaus gebaut, was schon ein Jahr überfällig ist. Und irgendwie hat das zufälligerweise immer noch geklappt, dass die in einem alten Haus so lange drin bleiben können. Und das Neue ist immer noch nicht fertig. Und der Kerl, der kommt und ist so entspannt und ja, pff, nö, die schaffen das schon da drüben. Natürlich, ich rufe mal an, aber die schaffen das schon. Gott kümmert sich drum. Das ist gut. Und dann denke ich, Mensch, sind das große Männer Gottes. Nö, die haben nur erkannt, wer Gott eigentlich ist. Da geht's drum. Dass wir erkennen, wer Gott eigentlich ist und wer wir in Gott sind.